NZZ Akzent. Der Samstag.
Der israelische Armeesprecher kann auf Twitter gehen, schickt eine Nachricht raus, ohne dass irgendeine Rakete fliegt, sind hunderttausende Menschen auf der Flucht.
Revert Hofer ist seit 2024 NZZ-Korrespondent für den Nahen Osten. Und seit letzten Dezember lebt er in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Und nachdem die Amerikaner und Israelis vor 2 Wochen den Iran bombardierten und den geistlichen Führer Khamenei töteten, trat auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz überraschend ein und bombardierte ihrerseits Israel. Und seither ist auch Beirut, wo Revert ist, wieder in einen Krieg verwickelt.
In dem Moment, als ich gerade zu dem Treffpunkt fahren wollte, blinkt so eine Nachricht auf meinem Handy auf: Evakuationsanordnung für ganz Dachir.
Und Revert als Korrespondent muss jetzt damit umgehen, dass das sowieso schon hochkomplexe Gebilde Libanon mit all seinen Konfessionen und inneren Gräben nun der Ort ist, aus dem er aus verschiedenen Gründen vorerst nicht raus kann. Aber vor Ort in Beirut und im Umland geschieht auch so schon genug.
Und dann hat er ganz bitterlich geschrien und gesagt, das sei die Diplomatie, von der immer geredet werde.
In einer Zeit, in der sich das Ausmaß dieses Krieges immer noch weiterentwickelt, wollte ich also für diese Samstagsfolge von NZZ Akzent von unserem Nahost-Korrespondenten wissen, wie er im Moment vorgeht. Wie macht er das Beste aus seiner Situation? Mein Name ist Simon Schaffer, willkommen. Revert lebt im Osten von Beirut, in einem christlichen Stadtteil. Und das Absurde ist, er kann sich dort frei bewegen, obwohl praktisch der ganze südliche Teil Beirut, also die ganze südliche Vorstadt Dachia und weitere schiitisch geprägte Quartiere zu einer No-Go-Area geworden sind, weil sie eben von der Hisbollah geprägt sind und deshalb von Israel bombardiert werden. Meine erste Frage an Revert ist, wie fühlt sich das eigentlich an, in einer Stadt zu sein, die zum Teil in einem Krieg steckt?
Ja, es fühlt sich seltsam an, denn es gibt eben tägliche Angriffe im ganzen Land, also vor allem eben im Süden und im Osten des Libanons, also im gesamten Süden an der Grenze zu Israel und in der Bekaa-Ebene, aber eben auch in Beirut und dort eben in dieser südlichen Vorstadt, vor allem in Dachir. Und hier höre ich dann manchmal diese Einschläge, aber auch wirklich nur manchmal. Also viele sind auch so weit weg, dass ich sie gar nicht mitbekomme, obwohl sie nur wenige Kilometer entfernt sind. Und dann bei mir in dem Gebiet, wo ich lebe, in dem Quartier, geht das Leben relativ normal weiter. Also alle Läden haben geöffnet, man kann in Cafés gehen, man kann ausgehen in Bars. Die Leute wissen schon, dass der Krieg herrscht, aber sie machen halt mit ihrem normalen Leben weiter. Mhm. Und daher würde ich sagen, in der einen Hinsicht ist es schon sicherer. Aber es ist natürlich so, hier gibt es keine Sirenen, hier gibt es keine Schutzräume, hier gibt es keine Bunker. Das Frühwarnsystem bei angekündigten Luftschlägen der israelischen Armee, zum Beispiel eben im südlichen Vorstadt, ist ungefähr so, dass eben dort bewaffnete Hisbollah-Kämpfer auf Mopeds durch die Stadt fahren und dann mit Schnellfeuergewehren in die Luft schießen, weil um Leute zu warnen, statt Sirenen. So läuft es dann dort ab. Und
krass, und wie viel, ich frage mich gerade, wie viel Zeit es dann bleibt, wenn du dann diese Gewehrsalven hörst und dann denkst, okay, jetzt muss ich irgendwo hin, aber wohin?
Raus aus dem Gebiet. Also Israel hat ja so Karten veröffentlicht, wo dann gezeigt wird, welche Gebiete alle quasi zu einer No-Go-Zone erklärt werden, wo Menschen heraus müssen. Wie viel Zeit dann immer genau bleibt, weiß man nicht. Das ist eben den Israelis überlassen. Manchmal warten sie eine Stunde, manchmal eine halbe Stunde, manchmal mehrere Stunden. Irgendwann wird dann bombardiert. Aber man versucht natürlich dann so schnell wie möglich dort hinauszukommen.
Auch wenn Revert in einem vermeintlich sicheren Stadtteil lebt, eingeschränkt ist auch er. Nicht nur seit den Angriffen. Denn weil er erst seit ein paar Monaten im Libanon ist, befindet er sich noch mitten in einem mühsamen Prozess für eine Arbeitsgenehmigung und für ein Visum. Nichts dabei ist digital, also er muss für jedes Behördenanliegen irgendwo erscheinen, mitten im Krieg. Und würde er jetzt das Land verlassen, würde der komplette Prozess wieder auf Null gesetzt. Er ist also gewissermaßen im Libanon gefangen. Also berichtet er zum Teil aus der Ferne über die verwickelten Ereignisse in diesem Krieg. Zentral ist natürlich der Iran, aber auch die Golfstaaten, die ja erstmals in dieser Form von Iran angegriffen wurden. Dorthin zu gelangen wäre ohnehin gerade sehr schwer möglich. Und Rivert und die Kolleginnen und Kollegen bei der NZZ arbeiten also mit Satellitenbildern unter anderem. Und er versucht auch, Menschen in den Golfstaaten zu erreichen per Telefon und mit ihnen zu sprechen. Und dann geht er raus und versucht, so gut es geht, seine Eindrücke vor Ort im Libanon mitzubringen. Und auch an dem Tag, als alles losging, war das so.
Das war ja am Samstagmorgen, also jetzt, wenn diese Folge erscheint, genau vor 2 Wochen, dass die USA und Israel gemeinsam Iran angegriffen haben. Und was dann in solcher Situation passiert, als allererstes berichten wir natürlich darüber. Also ich bin in der Früh aufgestanden, habe sofort einen ersten Artikel geschrieben. Und dann hier im Libanon waren natürlich alle sehr gespannt, was passiert jetzt hier. Denn es gab gerade erst im 2024 einen großen Krieg gegen Israel, den eben die Hisbollah geführt hat, die sehr eng mit dem Iran verbündet ist. Und zunächst am Samstag passierte nichts. Und dann spät am Samstagabend kam die Nachricht, Ayatollah Ali Khamenei, der oberste Führer Irans, wurde in den ersten Stunden dieses Kriegs getötet durch einen israelischen Luftangriff. Und dann bin ich am nächsten Tag, am Sonntag, hier im Libanon zu einer großen Trauerfeier gefahren, nämlich nach Dahir, also quasi in diese Hochburg der Hisbollah, dieser schiitischen Miliz, die militärisch, manche sagen heute, immer noch mächtiger ist als die libanesische Armee, die jetzt wieder Krieg gegen Israel führt, Raketen auf Israel schießt. Und auf dieser Trauerfeier, da waren tausende Menschen. Also wirklich, dieses ganze Quartier ist zusammengekommen auf einem großen Platz. Man hat Hisbollah-Flaggen gesehen, Iran-Flaggen. Die Menschen waren sehr, sehr traurig, denn Ayatollah Ali Khamenei war auch für die Hisbollah und für die Schiiten, die eben der Hisbollah folgen, nicht nur ein politischer Führer, sondern ein religiöser Führer. Also eine Frau hat mir beispielsweise gesagt, es wäre so, als hätten sie unseren Papst getötet. Also es ist eben, für sie war es ein Angriff auf die Religion. Und die Stimmung dort war etwas kämpferisch. Also man hat zum Beispiel so Sprechchöre gehört, wo sie eben Tod Amerika, Tod Israel gerufen haben. Aber mein Gefühl war immer noch da an diesem Sonntag. Es war vor allem Trauer, es war vor allem Niedergeschlagenheit. Also ich habe viele Menschen gesehen, die ganz bitterlich geweint und geschluchzt haben. Frauen, die geschrien haben vor Schmerz tatsächlich, weil eben ihr Führer dort getötet worden ist. Und auch Experten, mit denen ich geredet hatte vorher, die gingen davon aus, ja, das ist ein schwerer Schlag für Iran, das ist auch ein schwerer Schlag für die Hisbollah, auch Diplomaten zum Beispiel hier, westliche Diplomaten, mit denen ich geredet hatte. Aber sie gingen immer noch die meisten davon aus, die Hisbollah wird nicht eingreifen. Und das hat sich dann in dieser Nacht von Sonntag auf Montag nach der Trauerfeier schlagartig geändert. Die Hisbollah ist in den Krieg eingetreten, hat Raketen auf Israel geschossen und Israel hat natürlich sofort mit aller Härte geantwortet, hat den Süden des Libanons bombardiert, hat eben auch Dahir, die Vorstadt von Beirut, bombardiert. Und Libanon, nach nur 1,5 Jahren war dieses kleine Land schon wieder in einem Krieg.
Er und auch viele Kollegen und eben auch Diplomaten, mit denen er gesprochen hatte. Sie alle gingen davon aus, dass sich die Hisbollah zurückhalten würde, also dem Iran nicht zu Hilfe eilen würde, weil sie im letzten Krieg vor 1,5 Jahren mit Israel so stark getroffen und geschwächt wurde. Die Unterstützung der anderen Konfessionen im Libanon hat sie eh schon verloren, aber auch die Schiiten mussten leiden und ihre Häuser verlassen beim letzten Mal. Und dieses Risiko würde die Hisbollah nicht eingehen, so der Gedanke. Sie ging es aber doch ein. Und die Konsequenzen für diese Loyalität gegenüber dem iranischen Regime, die kamen prompt, auch für Rivets Arbeit.
Nachdem dann eben der Krieg auch im Libanon ausgebrochen ist, ist dann 3 Tage später, am Donnerstag, am 5. März, hat Israel eine Evakuierungsaufforderung rausgegeben für die gesamten südlichen Vororte von Beirut. Und das hat es im vergangenen Krieg nie gegeben. Also Israel hat immer einzelne Nachbarschaften quasi zur Evakuation aufgefordert. Die Menschen sind dann raus, dann gab es Luftangriffe und dann sind manche auch wieder zurückgekommen. Und jetzt hat Israel einfach gesagt, alle müssen raus. Und wenn wir über alle reden, das sind ungefähr 500.000 Menschen, die eben dann von einem Moment auf den anderen fliehen müssen. Und ich war zufällig gerade auch dort.
Okay.
In Dahiyeh, in dieser südlichen Vorstadt, denn die Hisbollah hatte Medienvertreter zu einer Pressetour eingeladen, um eben die Zerstörung nach den ersten israelischen Luftangriffen in der südlichen Vorstadt zu sehen. Und in dem Moment, als ich gerade zu dem Treffpunkt fahren wollte, blinkt so eine Nachricht auf meinem Handy auf: Evakuationsanordnung für ganz Dahiyeh. Ich bin da nicht reingefahren, natürlich. Ich bin nicht reingefahren nach Dahiyeh. Ich habe ziemlich direkt gewendet und bin...
Mit dem Auto, ne?
Mit dem Auto. Ich war im Auto und ich wohne ja noch nicht so lange in Beirut. Also ich kenne mich nicht so ganz gut aus. Und bin dann auf Google Maps, habe ich einfach erstmal geschaut, wo ist denn die nächste große Straße, die so in Richtung aus der Stadt rausführt. Dann bin ich rausgefahren und habe dann angehalten an einem Ort, wo ich eben mir relativ sicher war, dass es außerhalb von dieser Evakuationszone war. Habe dann gedacht, okay, vielleicht warte ich jetzt erstmal hier. Und dann hat mir ein Freund geschrieben, ja, wo bist du denn? Und dann habe ich gesagt, ich bin hier, ich bin außerhalb der Evakuationszone. Und dann hat er mir geschrieben, ja, du bist aber da immer noch ganz in der Nähe und an deiner Stelle würde ich sofort losfahren, weil jetzt natürlich das komplette Chaos auf den Straßen ausbricht, weil, wie ich schon gesagt habe, 500.000 Menschen leben dort ungefähr und alle auf einmal fahren eben dort raus. Und genauso wie mein Freund mir das auch geschrieben hatte, war es dann auch. Also ich bin sofort wieder ins Auto gestiegen und es war wirklich alles unglaublich voll. Also eine Strecke, die normalerweise eben 15 Minuten dauert, vielleicht von mir zu Hause, die hat fast 1,5 Stunden gedauert am Ende. Teilweise war es eben wirklich so, die Autos haben sich gar nicht bewegt. Also Mopeds sind dann immer dazwischen durchgefahren. Es ist eben ein arabisches Land, der Verkehr ist auch sonst schon chaotisch, aber das ist natürlich komplettes Chaos dann. Und ich fand besonders eindrücklich war es, als ich dann es irgendwann geschafft habe, von Süden her auf die Schnellstraße zu fahren, die in Richtung Beirut geht. Und dann habe ich auf der anderen Spur, da wo die Abfahrt ist, wenn man nach Dahiyeh reinfährt, wirklich, das waren Kilometer lang so Autokolonnen gesehen, die sich kein einziges Stück bewegt haben. Und da hast du wirklich, also das war auf einmal, das war so spürbar, ne? Also diese Gefahrensituation und auch, ich fand das so irre, dass man irgendwie wusste, diese Leute, die haben diesen Krieg, der eben noch nicht so lange her ist, die haben den noch so in den Knochen, dass es reicht, dass der israelische Armeesprecher kann auf Twitter gehen, schickt eine Nachricht raus, ohne dass irgendeine Rakete fliegt, sind hunderttausende Menschen auf der Flucht. Und das fand ich sehr, sehr eindrücklich, das zu sehen, als ich dort vorbeigefahren bin.
Wie hat sich das jetzt gesetzt in den letzten paar Tagen?
Eben, also diese Evakuierungsanordnung gilt immer noch. Ich habe neulich mal mit einem Freund geredet, der auch Schiit ist, dessen Familie, also er wohnt nicht in Dahiyeh, aber seine Familie wohnt dort und die seien jetzt eben bei Freunden untergekommen. Damit sind sie noch relativ glücklich. Also viele Menschen leben in Notunterkünften. Ich habe ein paar von denen besucht. Und manche Menschen leben auch auf der Straße. Mhm. Und zum Beispiel seine Familie, also die Familie von meinem schiitischen Freund, meinte, sie würden eben teilweise noch schnell zu ihren Häusern gehen, um bestimmte Sachen rauszuholen. Also zum Beispiel Kleidung oder andere Sachen, die sie halt da zurückgelassen haben, als sie so schnell geflohen sind. Aber dann eben auch sofort wieder raus. Also dort ist eigentlich alles leer. Und dann sind eben natürlich auch noch hunderttausende Menschen aus dem Süden des Landes geflohen, teilweise auch aus den schiitischen Orten in der Beqaa-Ebene, wo Israel auch sehr intensiv bombardiert. Und man merkt zum Beispiel in manchen Stadtteilen in Beirut, dass es wirklich voll ist. Also ja, man findet überhaupt keinen Parkplatz mehr, es sind viel mehr Menschen auf der Straße. Es hat wohl, wurde mir erzählt, also es gibt nicht so ein riesiges Flüchtlingschaos wie im vergangenen Krieg. Also im vergangenen Krieg war es offenbar noch, also waren noch viel mehr Menschen auf der Straße einfach gestrandet. Das ist jetzt weniger so. Man sieht ein paar, aber es ist relativ begrenzt. Aber ja, die Menschen können nicht in ihre Häuser zurück.
Ja. Wie macht man das dann? Also wie war das bei diesen Notunterkünften?
Ja, diese Notunterkünfte sind Schulen in Beirut. Also jetzt auch während dem Krieg wurde eben erstmal der Schulbetrieb eingestellt. Teilweise wird online unterrichtet, aber bei vielen Schulen fällt die Schule auch einfach aus. Und dort kommen eben die Menschen unter, teilweise, also je nachdem, wie groß die Schule ist, in einer Schule über 1000, andere Hunderte. Und dann leben dort eben teilweise 12, 15 Menschen, wenn sie Glück haben, alle aus einer Familie oder manchmal eben auch Nachbarn, auf dem Boden in Klassenzimmern. Und sie haben das Nötigste mitgebracht. Also viele haben so ganz dünne Schaumstoffmatratzen, die sie dann dort auf den Boden liegen können. Es ist voll, es ist sehr laut dort. Also es sind eben auch viele Kinder dort, die alle nicht beschäftigt sind. Die ganzen Menschen haben auch nichts zu tun. Die Versorgungslage, als ich dort war, war noch relativ gut. Also ich glaube, es ist auch noch, dass irgendwie viele Hilfsorganisationen und NGOs, die sind auch noch relativ gut vorbereitet auf so einen Fall eben von dem letzten Krieg. Da gibt es noch keine Probleme, aber man merkt schon, diese Menschen, die sind, wie soll ich sagen, die sind wütend, weil ihnen das schon wieder passiert ist, aber vor allem haben sie eben auch sehr viel Wut auf Israel. Zum Beispiel eine Frau, ihr Name ist Lina Samra, die Mitte 40-Jährige, die eben aus Dachie kommt, die mir eben gesagt hat, sie sei auch heute noch eine glühende Hezbollah-Anhängerin. Und dass eben Israel die Souveränität des Libanons verletze, dass Israel sich nie an das Waffenstillstandsabkommen gehalten hat, eben immer weiter im Süden bombardiert hat, eben Hezbollah-Stellung, also das Waffenstillstandsabkommen sah eben vor, dass der Hezbollah entwaffnet wird, dass es keine Waffen mehr südlich des Litani-Flusses gibt, also in der Nähe der israelischen Grenze. Heute sehen wir bei diesem Krieg, Hezbollah hat sich auch nie an das Waffenstillstandsabkommen gehalten. Also ja. Die Raketenwerfer stehen direkt an der israelischen Grenze und schießen rüber. Und eben, sie hat vor allem diese Position der Hezbollah vertreten, hat gesagt, sie ist eben dafür, dass dieser Krieg geführt wird, weil eben sie könnten nicht in Würde leben, wenn sie weiter besetzt und angegriffen werden von Israel. Und sie meinte eben, diese Würde, die sei wichtiger, sie sei für sie wichtiger, als ein Haus zu haben. Und ja, sie könnte in dieser Situation noch weiterleben, wie immer. Und das waren eben sehr, sehr viele, die in diesen Notunterkünften mir eigentlich diese, ja, teilweise schon eben Hezbollah-Propaganda erzählt haben. Teilweise hat es sich so eins zu eins angehört, wie so diese Kommuniqués, die auch die Organisation selbst herausgibt. Und das hat mehrere Gründe. Also einerseits gibt es immer noch Anhänger der Hezbollah, auch heute, also die dahinter stehen. Und dann ist es natürlich auch so, dass man sich vor Augen führen muss, in welcher Situation wir dort miteinander geredet haben. Also ich als Ausländer komme dort rein in so eine Notunterkunft, wo eben diese ganze Community ist, wo sicherlich auch Hezbollah-Mitglieder mit sind, die auch vertrieben worden sind. Jetzt nicht unbedingt Kämpfer, aber vielleicht Mitglieder der Partei oder die irgendwie mit dieser Organisation was zu tun haben. Das heißt, ja, Das spricht sich alles rum. Und dann haben sie natürlich auch Angst, dass wenn sie jetzt zum Beispiel, also teilweise werden diese Notunterkünfte auch noch von politischen Parteien gemanagt. Also jetzt nicht unbedingt von der Hezbollah, aber anderen Parteien, die der Hezbollah nahestehen. Und dann haben sie natürlich auch Angst, dass wenn sie jetzt etwas sagen, was gegen diese Parteilinie ist, sie vielleicht ihren Platz in dieser Notunterkunft verlieren könnten. Ich glaube, zum Beispiel diese Lina Samra, die war 100% überzeugt. Das hat man gemerkt. Aber ich glaube, dass andere Leute, die vielleicht das jetzt nicht so toll fanden, zum Beispiel nicht mit mir geredet hätten. Und dann wurde sie quasi wie vorgeschickt und gesagt, komm, du kannst ja mal mit dem westlichen Journalisten reden. Das heißt jetzt eben nicht, dass irgendwie das alle das schlecht finden. Es gibt diese Hardcore-Unterstützer. Meine Ansicht ist auch jetzt mit anderen Schiiten, mit denen ich gesprochen habe, das sind weniger geworden. Und niemand würde das eben öffentlich, gerade nicht zu einem westlichen Journalisten sagen, aber es gibt auch schon welche, auch Schiiten, die mit dieser Entscheidung der Hezbollah jetzt in diesen Krieg zu ziehen, der wieder Vertreibung, Tod, Zerstörung über das Land bringt, nicht einverstanden sind.
Und obwohl Revert im Moment nicht aus dem Libanon ausreisen kann, zieht er also doch die Auswirkungen von diesem komplexen Krieg, in diesem komplexen und komplizierten Land mit all seinen Fraktionen, das mitbetroffen und mitbeteiligt ist an diesem Krieg, der sich jetzt innerhalb von 2 Wochen auf die ganze Region ausgebreitet hat. Zum Schluss will ich von ihm nur noch wissen, was beschäftigt dich jetzt eigentlich am meisten nach diesen 2 Wochen?
Also ich glaube, was vielleicht so grundsätzlich, was ich auch immer wieder erzählen muss, wenn ich mit Freunden aus der Schweiz oder aus Deutschland rede, ist, dass es sehr seltsam ist, hier im Libanon im Krieg zu sein. Denn einerseits ist natürlich das Land im Krieg und das sehe ich auch, wenn ich an solche Orte gehe wie Nabishid oder andere Orte, wo bombardiert worden ist oder man sieht eben das Leid dieser Flüchtlinge. Andererseits ist mein Leben hier in meiner Wohnung, in meinem Quartier, hat sich nicht viel geändert, seitdem der Krieg ausgebrochen ist. Ich kann hier einkaufen gehen, ich kann Cappuccino trinken gehen, ich kann abends ausgehen, die Restaurants haben auf und das sind natürlich viele Bilder, die auch gerade in den Medien nicht gezeigt werden, wenn über ein Land im Krieg berichtet wird. Und ich glaube, dass das etwas ist, was für Menschen, die auch Krieg nie erlebt haben, wie also viele Westeuropäer zum Glück, für die glaube ich ganz schwer, also das ist meine so Erfahrung, wenn ich mit Menschen in Europa rede, für die ist das ganz schwer zu fassen, dass es auch sowas gibt wie ein sehr, sehr normales Leben in einem Land im Krieg und dass auch wenn Krieg in einem Land herrscht, das nicht heißt, dass im ganzen Land bombardiert wird. Gerade in diesem Krieg, der eben von Israel immer noch, würde ich sagen, relativ präzise geführt wird, eben manche Gegenden sehr, sehr hart getroffen werden und in anderen das Leben normal weitergeht. Ich glaube, das ist so das, was ich irgendwie am erstaunlichsten fand jetzt in diesen ersten 2 Wochen im Krieg im Libanon.
Danke, Rivert.
Sehr gerne, Simon.
Unser Nahostkorrespondent Rivert Hoffer aus Beirut war das. Ich werde seine aktuellen Texte ebenfalls in der Folgenbeschreibung verlinken. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.